Eigenklang. Die Sendung des Instituts für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eigenklang. Heißt Sie, werte Hörerinnen und Hörer von Oberpullendorf bis ins Salzkammergut und darüber hinaus, Nikolaus Fennes. Flucht ist ein Urphänomen der Menschheit. Man flüchtet vor wilden Tieren, Hunger, Katastrophen, Krieg, Verfolgung und oft auch vor dem eigenen Gewissen. Wer flüchtet, kommt auch wo an. Und so sind Asyl und Integration zu einem zentralen Thema in der Welt von heute geworden. Und durch die Öffnung der Binnengrenzen der EU und der gleichzeitigen Abschottung nach außen werden Flüchtlinge und ihre Integration zu einem Spielball der Politik. Integration, das ist die Aufnahme von neu ankommenden Menschen in eine Gesellschaft. Und das bedeutet Anpassung auf beiden Seiten an die neuen Umstände. Was Asyl, Integration und Solidarität mit der Demokratie zu tun haben, das ist Thema der heutigen Sendung. Monika Mokre, Politikwissenschaftlerin am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, war am 10. Jänner 2018 zu Gast bei der Ringvorlesung Transkulturalität MDW. Asyl- und Migrationspolitik sind zwei Schwerpunkte ihrer Forschung, von der sie im ersten Teil der Sendung erzählt. Im zweiten Teil berichten wir von Marwan Abados Projekt Mobile Musikschule, in dem er mit jungen Flüchtlingen gearbeitet hat. Zum Einstieg hören wir den Utspieler, der den Vortrag am 10. Jänner musikalisch eröffnet hat.
Wir leben in einem demokratischen Staat mit einer demokratisch gewählten Regierung. Und Demokratie kann man jetzt definieren auf 100.000 Arten. Aber eine Form, die irgendwie sehr eingängig und, glaube ich, auch wichtig und richtig ist, sind diese drei Schlagwörter der französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder etwas genderneutraler gesagt Solidarität. Und der Punkt hier, und das ist mir wichtig, ist, dass ich meine, und ich bin nicht die Einzige, die das meint, dass Solidarität die Voraussetzung dafür ist, dass wir anderen die gleiche Freiheit zugestehen. Also wir brauchen irgendeine Art der Kohäsion, des Zusammengehörigkeitsgefühls, um zu sagen, okay, alle anderen sollen die gleichen Rechte haben wie wir.
Monika Mokre war 2012 Teil der Bewegung Refugee Protest Camp Vienna, die mit der Besetzung der Wiener Votivkirche Schlagzeilen machte. Ihre Erfahrungen hat sie im 2015 bei Transversal Texts erschienenen Buch Solidarität als Übersetzung verarbeitet.
Im Nationalstaat, in der nationalen Demokratie, geschieht das über die Definition der nationalen Bürgerinnenschaft, über die Staatsbürgerinnenschaft. Und also ich würde sagen, es ist notwendig, wenn wir von Kollektividentitäten oder von Solidarität sprechen, dass es irgendeine Art der Kohäsion gibt, und es bedeutet immer auch Ausschluss. Das ist unvermeidlich. Also wenn wir sagen, wer wir sind, sagen wir auch immer, wer wir nicht sind und wer die anderen sind. Dass dieser Ausschluss definiert wird, wie er im Nationalstaat definiert wird, das ist nicht notwendig. Da gäbe es andere Möglichkeiten. Es gäbe die Möglichkeit zu sagen, alle, die hier sind, sind auch von hier und haben die gleichen Rechte. Das ist auch ein Ausschlussverfahren von denen, die nicht hier sind, aber halt ein anderes. Ne? Und es gibt natürlich härtere und weniger harte Formen des Ausschlusses, wie man aus der täglichen politischen Debatte auch weiß. Was wir sehen aber, wie auch immer das definiert wird, ist eben, dass diese Staatsbürgerinnenschaft, die national gefasst wird, nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Es gibt unterschiedliche Formen, StaatsbürgerInnen zu definieren und zu sagen, wie man das Recht hat dazu. Woran es auch sieht, also wie wichtig das ist, sind zum Beispiel die Integrationsforderungen und zum Beispiel die Wertekurse, die es jetzt gibt für alle, die nicht von hier sind, nicht für die, die hier geboren sind. Also wir wissen das schon angeblich. Oder auch ein Aspekt in einem anderen Teil meiner Arbeit, mit dem ich mich sehr beschäftige, das ist, wenn Migranten oder Migrantinnen straffällig werden, dass sie dann normalerweise ins Gefängnis gehen und nach dem Gefängnis abgeschoben werden. Was also eine Art der Doppelbestrafung ist, die aber anders definiert wird rechtlich. Also zuerst wird man bestraft für das, was man getan hat, und dann wird man davon abgehalten, das wieder zu tun auf diesem Territorium, weil das unseres ist und nicht das derer, die hierher kommen. Also das zeigt das nur.
In Vienna heißt dieses Stück des irakischen Oudmeisters Asim al-Khalabi, der auch Lehrer von Marwan Abadu war. Erschienen ist es 2004 auf der CD Monayat und später auf dem Sampler Migrant Music Vienna, der der musikalischen Vielfalt der Stadt Rechnung tragen soll.
Die Frage ist natürlich, wenn wir in Migrationsgesellschaften leben, was wir tun. Was bedeutet, dass immer mehr Leute hier, also die bis Gesetze nicht mitbestimmen können, denen sie unterworfen sind, und zum Teil sind sie Gesetzen unterworfen oder härter unterworfen, denen StaatsbürgerInnen nicht unterworfen sind. Ne? So Dinge wie illegaler Aufenthalt, illegale Einreise, das kann ich ja gar nicht tun in Österreich. Sie sind diesen Gesetzen unterworfen, können aber nicht mitbestimmen, können nicht wählen, können nicht gewählt werden. Ich würde mal sagen, da gibt es irgendwo einen Punkt, wo wir wirklich uns fragen müssen, wie weit wir noch in einer Demokratie leben, wenn das immer mehr und mehr Menschen sind. Und dann auch noch eine spezifische Gruppe, Refugees und Migranten, Migrantinnen. Diese Gruppe ist von außen definiert, von innen gesehen ist sie natürlich sehr vielfältig. Und häufig geht das auch Hand in Hand mit einem eher niedrigeren sozioökonomischen Status, nicht notwendigerweise im Heimatland, aber hier, weil natürlich auch die sozialen Rechte und die Möglichkeiten, ein Einkommen zu generieren und so weiter und so fort, schlechter sind. In Wien etwa sprechen wir von einem Viertel der Bevölkerung. Ein Viertel der Bevölkerung von Wien hat also nicht die österreichische Staatsbürgerinnenschaft. Davon sind 10% EU-BürgerInnen, die dürfen auf Bezirksebene wählen. Das ist nicht besonders aufregend, muss man sagen. Ne? Und 14% sind sogenannte Drittstaatsangehörige, also nicht BürgerInnen der Europäischen Union, und die dürfen gar nicht.
Die Frage, nach welcher Aufenthaltsdauer man das Recht zu wählen erwirbt, ist ein Thema, das kontrovers diskutiert wird. Vor allem die Tatsache, dass auch Kinder, die in Österreich geboren wurden, unter Umständen nicht das Wahlrecht haben, weil ihre Eltern keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, ist für viele nicht nachvollziehbar. Demokratiepolitisch noch fragwürdiger ist für Monika Mokre aber noch, dass Nicht-EU-Bürgern und Bürgerinnen auch das Recht verwehrt wird, Demonstrationen anzumelden und somit in eigener Sache für ihre Rechte zu kämpfen.
Ein rechtlicher Aspekt, den wir hier haben und der sehr, sehr wichtig ist, ist, es gibt also eben diese politischen Rechte, die nur denen zugestanden werden, die hier die Bürger und Bürgerinnen sind, die also die richtige Staatsbürgerinnenschaft haben. Aber es gibt auch universale Rechte und das sind die Menschenrechte. Im Grunde genommen war natürlich die Demokratie schon so gedacht, dass das ein universaler Status ist, dass der jedem zusteht und das Bild dahinter war irgendwie, die Welt wird irgendwann einmal aus lauter demokratischen Staaten bestehen und dann hat jeder oder jede eben das Recht im eigenen Staat politische Rechte, sondern aber nicht in anderen Staaten. Das ist nicht so, wie wir wissen und es kommt eben auch das Problem dazu, also selbst wenn ich, wenn ich jetzt hier lebe und die Staatsbürgerschaft der Türkei habe und dann in der Türkei irgendwie abstimmen darf, aber hier nicht, ist das auch ein ganz schwieriger Zustand. Also eigentlich bestimme ich mit über Leute in einem Land, wo ich nicht lebe, wo es mir auch nicht wirklich betrifft, was dort passiert, während dort, wo ich lebe, kann ich eben nicht mitbestimmen. Jedenfalls die Menschenrechte, wie wir wissen, allgemeine Erklärung der Menschenrechte, sind universal. Jeder Mensch ist frei und gleich an Würde geboren. Und das Problem hier ist, da es die politischen Rechte nicht gibt, gibt es auch wenig Möglichkeiten, diese Rechte einzuklagen, für die Person selbst zumindest. Da lassen sich Wege finden über Organisationen, wie auch immer, aber es ist schwierig, das einzuklagen, wenn man die politischen Rechte nicht hat. Ähnliches gilt für die Rechte, die in der Genfer Konvention, der Flüchtlingskonvention festgeschrieben sind. Und darunter noch auf einer politisch-theoretischen, philosophischen Ebene, wenn man so will, ist das Problem, das Hannah Arendt sehr klar in diesem einen Satz angesprochen hat, es gibt nur ein einziges Menschenrecht, das Recht, Rechte zu haben. Und das Recht, Rechte zu haben, bedeutet politische Rechte zu haben. Bedeutet unter anderem auch, darüber sprechen und darum streiten zu können, dass Rechte verändert werden, erweitert werden, dass mehr Leute von diesen Rechten eingeschlossen werden. Wenn ich aus dem demokratischen Prozess ausgeschlossen bin, sowohl formal dort, wo es um Wahlen geht, als auch dort, wo es um Öffentlichkeit und Diskurs geht, zumindest bis zu einem gewissen Grad, bin ich genau davon ausgeschlossen, von diesem Recht, Rechte zu haben. Und ein weiteres Problem hier ist auch, dass Rechte, wenn wir uns das also politisch-theoretisch anschauen, Rechte werden eigentlich stärker, je mehr Leute sie haben. Je mehr Leute Rechte haben, desto stärker ist dieses Recht im Bewusstsein und auch irgendwie tatsächlich also relevant und wirksam. Wenn jetzt immer weniger Leute zum Beispiel die demokratischen Rechte haben, dann werden diese Rechte zu Privilegien. Das sind Privilegien von einigen, von einer Mehrheit, zugegebenermaßen, aber einer immer geringeren Mehrheit. In manchen Staaten dieser Welt übrigens auch von einer Minderheit. Also in den Vereinigten Emiraten sind 20% der Bevölkerung Staatsbürger oder Staatsbürgerinnen. Und Privilegien werden verteidigt. Und das ist, glaube ich, das ist wichtig jetzt auch in diesem Diskurs, den wir haben, über Geflüchtete, über Migranten, Migrantinnen, dass diese unsere Rechte als Staatsbürger, Staatsbürgerinnen werden als Privilegien verteidigt, anstelle zu sagen, okay, also möglichst viele sollten dieses Recht haben. Thank you.
Der Ausschluss von Migranten und Migrantinnen aus der Gesellschaft, in der sie ankommen, findet nicht nur auf rechtlicher Ebene statt, sondern auch über kulturelle und sprachliche Aspekte. Viele Versuche, diese Grenze zu überwinden, wie zum Beispiel das Konzept der interkulturellen Kommunikation, betonen dabei eher die Bedeutung kultureller Unterschiede, als sie abzubauen. Auch die Politik wird durch die kulturelle Brille gesehen, wie die aktuelle Wertedebatte in Bezug auf Flüchtlinge aus dem arabischen Raum zeigt. Demokratie, Menschenrechte und Frauenrechte seien Teil der westlichen Kultur, wird hier gesagt, und nicht der zum Beispiel arabischen oder exkommunistischen.
Demgegenüber würde ich einen Demokratiebegriff stark machen, der entwickelt wurde wesentlich von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, wo es darum geht zu sagen, Demokratie ist ein Horizont, das ist etwas, was wir anstreben, das hat niemand erreicht, es gibt kein politisches System, wo man sagen kann, das ist einfach eine funktionierende Demokratie, sondern es geht darum, demokratische Werte wie eben gleiche Freiheit aller anzustreben und das geschieht über Konflikt. Das geschieht nicht über Konsens, sondern über Konflikt, wo es genau darum geht, dass wir das ausverhandeln, was bedeutet das jetzt konkret. Und diese Konflikte, so denke ich, die sind sinnvoll und die sind sinnvoll zu führen, nicht nur, aber auch mit Leuten, die hierher migriert sind, nicht nur, aber auch mit Leuten, die andere Erfahrungshintergründe haben, andere Kenntnisse haben. Und genau das passiert eben nicht. Immer stärker, nicht? Sind unsere Werte völlig aus jeder Diskussion ausgeschlossen, aus jedem Diskurs. Das ist das, was zu übernehmen ist. Und ein Beispiel dafür, das ich eben schon erwähnt habe, sind diese Wertekurse. Also es werden jetzt Deutschkurse in Kombination mit Wertekursen ja angeboten, wie Sie wahrscheinlich wissen. Und wenn Sie in einem Asylverfahren sind und Sie machen einen Deutschkurs irgendwo anders, wo man nur Deutsch lernt, ne? Dann ist das ungenügend. Also Sie brauchen auch diesen Wertekurs.
Neben praktischem Wissen über das Leben in Österreich, wie zum Beispiel allgemein akzeptiertes Verhalten in der Öffentlichkeit, enthalten diese Werte- und Orientierungskurse auch Aussagen, deren Hintergedanken für Monika Mokre eher fragwürdig sind. Männer und Frauen haben in Österreich die gleichen Rechte, heißt es da. Eine Aussage, der nicht alle zustimmen würden. Und die auch das Vorurteil des arabischstämmigen Migranten, der Frauen sexuell belästigt, wiedergibt.
Statistisch gesehen ist das nicht so gravierend. Es ist eher medialer Hype, als dass da wirklich in der Statistik so viel nachweisbar wäre. Aber es wird halt enorm gehypt, wie wir jeden Tag in der Zeitung sehen können. Und es wird eben ganz stark kulturalisiert. Das Paradebeispiel nach wie vor, glaube ich, ist Köln Silvester 2015, wo das irgendwie so groß kam. Und da gab es einen sehr schönen Artikel von einem Kollegen, der bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin arbeitet, Massimo Perinelli, der das irgendwie auseinandergenommen hat, diese Argumentation. Und einerseits meinte also, dass man wirklich genau sieht, wie ein rassifizierter Diskurs über Sexualität geführt wird, dass eine ganz alte Geschichte ist, nicht? Also dass man immer wieder sagt, also da gibt es bestimmte Kulturen, Länder, Völker, Rassen, wie auch immer, die sind sexuell so aktiv oder bedrohlich oder wie auch immer, sehr gerne schwarze Menschen. Aber ich erinnere mich genau, dass wir in den 1990ern genau die gleiche Debatte hatten über Leute, die aus Ex-Jugoslawien gekommen sind. Also das ist wirklich völlig austauschbar, nicht? Also auch in dieser Mischung aus Abwehr, Abscheu und Bewunderung so ein bisschen, ne? Andererseits meinte der Massimo auch in einem Text, das finde ich auch ganz interessant, dass es auch keine Möglichkeit gab, das wirklich zu diskutieren, was da passiert ist, auch von der anderen Seite sozusagen, also die unterstützen, die Geflüchtete unterstützen, weil es da oft auch diese sehr schwierige paternalistische Haltung gibt und dann eben die Geflüchteten auch wirklich als bessere Menschen dargestellt werden als alle anderen, wofür jetzt auch nichts spricht, nicht? Sodass es auch unmöglich war zu sagen, vielleicht ist jemand, der in vielerlei Hinsicht ein Opfer ist, in diesem Fall auch ein Täter. Und ein wichtiger Punkt, den er außerdem gemacht hat, meines Erachtens, ist, dass halt Männerbünde, das kann man sich anschauen über die Geschichte und die Gegenwart, nicht? Männerbünde neigen dazu, Gewalt gegen Frauen zu erzeugen. Das ist bei Armeen so, das ist bei der Polizei so, das ist bei Internaten so. Und viele Asylwerber leben gezwungenermaßen in Männerbünden. Die leben in irgendeinem Lager, wo sie nur mit Männern zusammen sind, haben häufig auch keinerlei Möglichkeit, jetzt auf eine gesellschaftlich akzeptierte Art Kontakt aufzunehmen, ne? Weil sie können niemanden mit haben nehmen in das, was ich, in dieses Sechsbettzimmer mit Stockbetten, sie können niemanden auf ein Bier einladen, weil sie kein Geld haben. Also es wird ein sexueller Notstand erzeugt, staatlicherseits.
Der Tendenz im öffentlichen Diskurs, Unterschiede zu oft auf den kulturellen Hintergrund zurückzuführen und damit zu unüberwindbaren Hindernissen aufzublasen, stellt Monika Mokre eine andere Möglichkeit des Umgangs mit dem Fremden entgegen.
Wenn ich nicht weiß, woran ein Problem liegt, wird grundsätzlich im Mainstream-Diskurs davon ausgegangen, es ist ein kulturelles, und dann würde ich sagen, umgekehrt, gehen wir mal davon aus, es ist kein kulturelles. Gehen wir mal davon aus, wenn ich mit einem Geflüchteten aus Afghanistan zusammensitze, dass das die Unterschiede zwischen uns, vielleicht die Missverständnisse, daher kommen, dass er radikal unterschiedliche Erfahrungen hat als ich. Ne? Dass er eine Fluchtgeschichte hat, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber nicht, dass es daran liegt, dass er eben aus einer anderen Kultur kommt und wir uns kulturell nicht verständigen können. Das mag dann falsch sein, aber ich denke mal, als Grundhypothese ist es irgendwie produktiver. One, two, three, four.
Waking up this morning with the first caress of the sun, something told me today was gonna be the one. When it all comes tumbling down and caving in around, see, you got to hit them with the song, if you know what I mean. So listen up, this is what happens next. I turn on the radio only to hear the killing of humanity. I ask myself, will we ever learn? But I guess no. I'll still sing this song and test the possibility. Nothing ever changes. Every day, nothing ever changes.
Thema B heißt dieses Lied von Project Topoké, des seit dem Jahr 2000 in Wien aktiven nigerianischen Sängers Topoké, der mit seiner Musik versucht, die Mauern in den Köpfen der Menschen einzureißen, wie er es selbst formuliert. Etwas Ähnliches versucht auch Monika Mokre in ihrer Beschäftigung mit dem Begriff der Solidarität. Solidarität kann verschiedene Dinge bedeuten. Nationale Solidarität innerhalb einer durch Herkunft bestimmten Gruppe, Solidarität im kommunistischen Verständnis als Zusammenhalt im Kampf gegen die herrschende Klasse oder die barmherzige Solidarität der christlichen Soziallehre, in der auch immer die Abwertung der Armen und Bedürftigen mitschwingt.
Worüber ich also versucht habe nachzudenken oder versucht habe dort irgendwie auch hinzuschreiben, war diese Frage, wie kann man Solidarität übersetzen für offene Gemeinschaften, für pluralistische Gemeinschaften, auch für pluralistische Bewegungen mit einem pluralistischen politischen Kampf, wie könnte das aussehen? Und da gibt es eben Elemente, wo es genau darum geht, denke ich mal, dass man also eben sagt, okay, was sind unsere gemeinsamen politischen Ziele? Eben nicht, wo kommst du her und wo komme ich her, aber was sind die gemeinsamen politischen Ziele? Zum Beispiel das Recht auf Stadt, das Kämpfe gegen Gentrifizierung oder für mehr öffentlichen Raum, für soziale Rechte, Sichtbarkeit, gehört werden. Das sind Dinge, die für uns alle irgendwie von Relevanz sind oder für viele, die prekarisiert sind, die das nicht haben, diese Rechte, und die nichts damit zu tun haben, wo ich herkomme oder was meine Hautfarbe ist oder wie auch immer.
Im Jahr 2012 wurde Monika Mokre selbst Teil einer Protestbewegung, in der die Solidarität eine zentrale Rolle spielte. Bekannt wurde diese Bewegung unter dem Titel Refugee Camp Vienna. Somalische Geflüchtete protestierten hier gegen den Umgang mit Flüchtlingen in Österreich und gegen die Zustände im Flüchtlingslager Dreiskirchen. Nachdem das Protestcamp im Wiener Votivpark aufgelöst wurde, besetzten Teile der Bewegung die Votivkirche. Manche davon traten in Hungerstreik. Dieser dauerte auch nach der gewaltsamen Räumung der Kirche durch die Polizei an. Im Juli 2013 wurden dann 8 der Protestierenden abgeschoben. 8 Aktivisten wurden unter dem Vorwurf der Schlepperei verhaftet und 7 davon nach einem langen Prozess verurteilt. Die Protestbewegung löste sich dann erst im Oktober 2013 auf.
Ich denke, was da passiert ist unter anderem in diesem Protest, ist eben eine Übersetzung von Solidarität in den Protest und durch den Protest. Einerseits dadurch, dass die Geflüchteten, die protestiert haben, sichtbar wurden und als Personen sichtbar wurden. Also sie waren jetzt nicht mehr so ein Teil dieser Flüchtlingswelle oder da gibt es diese ganzen Metaphern, die wirklich sehr bedrohlich sind, sondern das wurde auch sehr zelebriert. Also diejenigen von Ihnen, die das ein bisschen beobachtet haben, erinnern sich vielleicht, da gab es dann so Plakate, da war wirklich dann der Khan Adalat drauf oder der Jahangir Mir mit Ich will bleiben. Und es gab halt wirklich diesen Versuch der Solidarität zwischen den Refugees und den Supportern, das war so unsere Diktion, also es gibt verschiedene Diktionen, wie man umgeht mit dieser mit diesen beiden Gruppen in so einer Bewegung, dass man eben wirklich gemeinsam auf Augenhöhe kämpft und füreinander einsteht. Also so ähnlich wie im Solidarität kommt ja von diesem römisch-rechtlichen Begriff in Solidum und meint eben dieses einer für alle, alle für einer. Es gibt eine Gesamthaftung, Gesamtschuld und eine Solidarobligation.
Trotz der Anstrengung um die Solidarität in der Refugee-Bewegung wurden mit der Zeit Probleme bemerkbar. So gibt es auch zwischen Flüchtlingsgruppen rassistische Haltungen und Diskriminierung aufgrund von Aussehen, Herkunft und Religiosität. Dazu kamen auch die persönlichen Beziehungen zwischen Aktivisten, Aktivistinnen und den Geflüchteten.
Dann ist natürlich, und das war, glaube ich, gerade in Wien auch sehr deutlich, speziell als die Bewegung kleiner wurde, und die wurde natürlich sukzessive kleiner, da sind sehr enge Beziehungen entstanden zwischen Refugees und Supportern und Supporterinnen, die zum Teil auch noch bestehen. Also ich habe auch noch einige Freunde, die ich aus dieser Zeit habe. Auch das ist die Freundschaft, ist ein Problem für die Solidarität in so einer Bewegung. Ne? Also ich tue mehr für meine Freunde als für Leute, mit denen ich auf eine abstrakte Art solidarisch bin. Das ist so. Nicht? Und das ist in einer entspannten Situation auch irgendwie wurscht. Nicht? Also andere Leute haben andere Freunde. Das ist in so einer Situation nicht egal. Nicht? Das macht es schwieriger. Nicht? Und es sind diese schnellen Dinge, wenn einem jemand sagt, du, ich brauche das und das, und sage, okay, komm zu mir ins Büro und wir machen das gleich am Computer, mache ich nicht mit jedem. Oder man geht halt mal am Abend auf ein Bier. Und es wurde aber auch wahrgenommen, das wurde von denen wahrgenommen, die da irgendwie ausgeschlossen waren. Und dass diese Freundschaften entstanden sind, das war teilweise Zufall, halt Sympathie, hatte natürlich schon auch damit zu tun, wer sich gut verständigen konnte. Also von den Supportern, Supporterinnen gab es ja ganz wenige, die jetzt Dari oder Pashto oder Punjabi gesprochen haben. Das heißt, diejenigen, die Englisch konnten oder Deutsch konnten, hatten halt mehr Chancen auf Freundschaften als die, die das nicht konnten. Womit wir wieder bei einer Klassenfrage werden. Noch schlimmer wird es dann bei der Liebe, ne? Und das gab es natürlich auch, ne? Also diese Bewegung bestand von der Refugee-Seite, was unser Problem in sich ist, ausschließlich aus Männern. Von der Supporterinnen-Seite nicht ausschließlich, aber großteils aus Frauen, und zwar wesentlich aus sehr jungen Frauen. Also gut, da entstehen Liebesbeziehungen, die dann auch in dieser extremen Situation oft die einzige Hoffnung war, dass da irgendwas besser wird oder so. Das heißt, wann immer so eine Beziehung auseinandergegangen ist, war es sowieso katastrophal. Und es sind auch schwierige Beziehungen natürlich, weil die auch nicht auf Augenhöhe funktionieren. Also die, weil da natürlich eine enorme Abhängigkeit drinnen ist in so einer Geschichte. Diese Probleme sind meines Erachtens wesentlich strukturell bestimmt, weil eben diese ungleiche Situation so ist, wie sie ist und Solidarität zwar nicht unmöglich macht, würde ich sagen, aber sehr, sehr schwierig macht. Und insofern geht es eben genau darum, dass alle die gleichen Rechte haben, auch damit man Solidarität neu denken kann in einer Gesellschaft, die solidarisch alle ihre Mitglieder einschließen kann. Und eine solche Gesellschaft sollte natürlich als Utopie in einer Bewegung vorhanden sein, die so eine Gesellschaft anstrebt. Die Idee, dass man zuerst also irgendwie mit aller Brutalität vorgeht und eine Revolution hat und dann hat man irgendwie das Reich der Freiheit, ist ja bisher aus der Mode gekommen und wohl auch zu Recht. Das heißt, also eine Bewegung sollte in ihren eigenen Strukturen das schon irgendwie vorwegnehmen und das ist aber eben wirklich sehr schwierig.
Madu Kone und Benno Sterzer am Balafon mit dem Stück Dugutala, was auf Bambara so viel bedeutet wie der Reisende. Was können wir nun von diesen unfreiwillig Reisenden, den Geflüchteten, die für ihre Rechte als Menschen kämpfen, lernen?
Zugleich glaube ich eben nach wie vor, dass diese Refugee-Bewegungen, die es gab und auch noch gibt, wenn auch nicht hier, ganz wichtig sind eben, um Gesellschaftsänderungen herbeizuführen und auch um analytisch ranzugehen an diese Kombination, in der wir leben, von nationalen Rechten in Nationalstaaten und globalisierten Kapitalismus und globalisierten Ausbeutungsverhältnissen. Diese Frage wurde auch angesprochen bei diesem Münchner Protest, wo Afrikaner südlich der Sahara hauptsächlich beteiligt waren, die eben darüber gesprochen haben, dass sie versklavt wurden, dass ihre Vorfahren im Ersten und Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und nichts davon hatten und dass es sozusagen auch eine Schuld gibt, eine Bringschuld gibt Europas. Das ist ein Aspekt, den man hier bedenken kann, wenn man über dieses Thema sprechen will. Ein zweites ist, das ist aus einem recht alten Text von Etienne Balibach, den er in den 90er Jahren geschrieben hat für die Sans-Papiers, die damals eine Kirche in Paris besetzt haben und wo er ihm sagte, also die aktiven Geflüchteten, die Leute ohne politische Rechte, zeigen uns eigentlich, wie Bürgerschaft, Bürgerinnenschaft wieder zu leben ist, weil sie sich das Recht darauf nehmen, als Bürger und Bürgerinnen zu handeln, obwohl sie es eigentlich nicht dürfen, während diejenigen, die dürfen, die können, sehr oft nicht tun und nicht wollen. Das heißt also sozusagen, wenn wir jetzt dieses Bürgerinnenschaftskonzept noch einmal stark machen, aber nicht so, dass es eben darum geht um den Ausschluss und um die Nationalität, sondern dass es darum geht, dass man um Demokratie geht, ne? Dass man also mitpartizipiert und mitbestimmt, dass dann gerade diejenigen, die eben diese Rechte nicht haben und kämpfen, eigentlich die besseren Bürgerinnen sind, wenn man so will, oder die demokratischeren. Thank you.
Monika Mokres Buch Solidarität als Übersetzung ist mittlerweile vergriffen. Eine digitale Version kann jedoch gratis über transversal.at bezogen werden. Im zweiten Teil der heutigen Sendung erzählt uns Marwan Abado von der mobilen Musikschule, mit der er 2015 und 2016 Flüchtlingsunterkünfte besucht und Kindern und Jugendlichen musikalischen Unterricht gegeben hat. Marwan Abado, 1985 selbst aus dem Libanon nach Österreich geflüchtet, ist mittlerweile ein Fixstern der österreichischen Ethnomusikszene. Beweggründe, sein musikalisches Wissen und Können weiterzugeben, hat er gleich mehrere.
Also es kommt einfach aus meiner Biografie. Ich bin gebürtiger Flüchtling. Meine Eltern lebten als Flüchtlinge im Libanon. Sie nahmen mich zum Nationalkonservatorium mit meinem Oud, also ich wollte Oud lernen. Das Nationalkonservatorium in Beirut nahm keine Palästinenser oder keine Flüchtlinge auf. Das heißt, ich war zum Glück auf meine Ohren angewiesen. Ich habe autodidaktisch auch sehr viel gelernt, bis ich in Wien gelandet bin. Aber Flüchtling, das ist nur einer meiner Beweggründe. Meine Beweggründe aber hier, also in Wien, wie gesagt, ich habe kein Produkt vor mir oder vor den Augen, sondern einfach mit Menschen eine Art periodische Gemeinschaft abzuschließen, etwas Produktives zu machen. Die Situation war ganz am Anfang sehr schwierig. Alle waren überfordert, Helfer, Nichthelfer, Organisationen. Es war alles so diese Situation, diese intensive Situation. Und die Idee war wirklich, etwas völlig anderes zu machen.
Etwas völlig anderes zu machen, das bedeutete für Marwan Abado, das zu tun, was er am besten kann. Die Mittel der Musik zu nutzen, um Brücken und Anschlussmöglichkeiten für die ankommenden Flüchtlinge zu schaffen.
Also Sie sehen zwei Ausländer, die jetzt für Sie Musik machen, oder drei Ausländer, die ihre Sprachen sprechen, aber Sie sind ein Teil dieser Gesellschaft. Das heißt, das hat einfach ein Bild, okay, ich kann auch hier ankommen. Wenn diese Möglichkeit auch besteht, also wenn ein Syrer sieht, es gibt einen Oud-Spieler, der hier auch Fuß gefasst hat, oder einen persischen Kollegen, der auch ein Teil der Musikszene ist, oder ein Iraki oder ein Somali oder so weiter und so fort. Das wirkt auch bei den Flüchtlingen oder bei den Gästen einfach anders. Also es hat schon einen positiven Touch. Also die Beweggründe sind einfach, ja, man muss was tun, aber es geht auch letztendlich um die Möglichkeit zu schaffen, eine Anbindung an diesen Strukturen, was hier vorhanden ist. Die meisten Migranten oder die Flüchtlinge, sie wissen nicht, was eine Musikschule ist. Also in unserem Verständnis, was wir als Musikschule verstehen, und da muss ich mich anmelden und ein Jahr warten und so weiter. Also das alles, das gibt's nicht, ja. Aber natürlich, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, dann setzen Sie sich damit auseinander. Und es ist auch eine Gelegenheit, diese Gesellschaft zu erkennen, welche Schätze da sind auch bereits in diesem Land. Das heißt, es gibt sehr viele Migranten, die vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren, und das sieht man ja eben in vielen Häusern und Flüchtlingseinrichtungen, dass sehr viele, also mit persischer Abstammung, mit irakischer Abstammung, das heißt, die Gesellschaft hat bereits dieses Potenzial. Es geht nur darum, wie wir das zusammen gestalten, sozusagen.
Einer von Abados Schülern ist der 17-jährige Massad, der die Oud, die arabische Kurzhalslaute, lernt.
Also für diejenigen, die das nicht wissen, das ist die arabische Kurzhalslaute. Also es ist ein mundloses Instrument, obwohl es Kurzhalslaute ist. Es kann kein ÖVP-Instrument sein, weil es mundlos ist. Und bei diesem Stück, was er spielen wird, wird etwas falsche Töne für Sie klingen, aber das hat mit der Oktave, mit der arabischen Oktave zu tun. Es hat 24 Töne, und Teil von dieser Gattung hat eben diese komischen Töne für Sie. Es bleibt komisch, wir üben für diese komischen und falschen Töne auch ordentlich. Thank you.
Obwohl die mobile Musikschule von Marwan Abado schon einige Früchte getragen hat, ist sie auch in manchen Dingen an Grenzen gestoßen.
Massad, also jetzt nur rein musikalisch, er hat die elementare Ausbildung faktisch abgeschlossen. Aber in zwei Jahren kann ich Ihnen nichts anbieten, außer es entsteht irgendwas. Ja. Aber es geht auch nicht um die Oud, es geht auch um sehr viel anderes Potenzial. Also es geht jetzt nicht um eine Werbung für mein Instrument, geht auch, aber es gibt sehr viele andere Sachen, wo die Anbindung sehr wichtig ist. Und es ist nicht nur eine Anbindung, es ist einfach eine herzliche Einladung. Also wenn du was drauf hast, mach's. Ganz einfach. Die zwei Schwestern zum Beispiel von Massad haben für die Wiener Musikschulen einige Wettbewerbe gewonnen auf der Geige. Also beide spielen Geige und also einfach mit klassischer Musik. Natürlich, es gab das Angebot von einer Oud-Schule nicht oder von Sitar oder wie auch immer. Also es gibt andere Instrumente. Es gab es noch nicht. Ich habe es angeregt bei der Johann Sebastian Bach Musikschule. Es gibt eine Popakademie und da haben sie gesagt, okay, das machen wir. Das war auch nicht so einfach. Also rein von der bürokratischen Ebene war nicht so einfach.
Bürokratie und mangelnde Förderung durch staatliche Strukturen sind auch die größten Hemmschuhe für Marwan Abados Projekt.
Also ich finde es äußerst bedenklich, dass ich jetzt zum Beispiel in einer halböffentlichen Institution diese Oud-Klasse habe, so gern ich diese Institution mag und dazu gehöre. Also ich habe erwirkt, also diejenigen, die mit Flüchtlingsstatus kommen, zahlen die Hälfte oder so weiter und so fort. Aber ich finde es eigentlich eine Schande, wenn eine halböffentliche Institution das macht und nicht diejenigen, die den Gesellschaftsauftrag haben. Das ist genauso, also ich habe eine öffentliche Schule und ich habe eine halb private Schule oder so. Also es muss einfach in einem öffentlichen System angebunden werden. Das ist die Verantwortung der Gesellschaft. Es muss eigentlich genauso wie die Universität oder wie auch immer. Also mein Projekt hat keine öffentliche Förderung auch gekriegt. Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass Privatier das machen oder verwirklichen sozusagen. Ich will auch nicht vom Privatier abhängig sein und es ist nicht mein Job sozusagen, darum zu bitten und so weiter und so fort. Und wir haben so dieses Helfer-Syndrom auch, es muss ja nichts kosten. Diese Arbeit kostet. Das muss uns bewusst sein, auch für die Öffentlichkeit. Das ist harte Arbeit. Das muss kosten und es darf kosten. Weil letztendlich, wir haben alle was davon. Ja? Und das ist sehr wichtig für die Öffentlichkeit, auch für uns alle. Naja, du kümmerst eh um deinen Bruder. Nein, das ist harte Arbeit und ich will niemanden bemitleiden, sondern ich will wenn ich kann, Skills, also eigentlich weiterkommen mit der Musik, mit der Kunst und so weiter. Und das muss einfach begriffen werden. Es geht nicht um Hilfe oder wie auch immer, sondern es geht um eine Struktur mit einem Ziel und so weiter. Ja. Und das darf kosten.
Ich habe eine große Trommel, heißt dieses persische Kinderlied, gesungen von der 17-jährigen Hania.
Mein Problem, also wegen Struktur, also ich habe nichts gegen Struktur, grundsätzlich. Mein Problem ist es einfach, dass die öffentliche Hand diese Verantwortung nicht wahrnimmt. Und das ist für mich schon ein Nachteil faktisch dieser Demokratie dann, weil ich möchte gar nicht Ihnen erzählen, wie ich offiziell angestellt worden bin auch, ja. Also das ist, es ist nicht so einfach, alles Hand und Fuß zu kriegen. Aber ich bin nicht durch musikalische Strukturen gegangen und deshalb habe ich diese Freiheit auch, das zu machen oder die Möglichkeiten, das zu machen. Aber trotzdem würde ich diese Erfahrungen eigentlich weitergeben und weitervermitteln. Und das, also allein von meiner Biografie her und dann auch von meiner künstlerischen Wirken auch in dieser Stadt oder in diesem Land. Und genauso dieses Weitergeben auch eine gewisse Energie an jungen Menschen und auch Möglichkeiten zu zeigen. Also ich finde, diese Struktur ist auch machbar und in vielen Flüchtlingseinrichtungen oder Häusern, also ich rede immer über minderjährigen Flüchtlingen auch, die nicht so viel Möglichkeiten haben, weil letztendlich gibt's einen Vorgesetzten, eine vorgesetzte Institution und man muss denen einfach Wege zeigen. Aber man braucht eben diese Strukturen. Ich kann auch nicht so reingehen in ein Flüchtlingsheim. Das heißt, ich muss mit der Leitung auch sprechen, ich muss definieren, was ich da mache und so. Also diese Strukturen, die sind immer da und es geht nicht um Bewahrung der Strukturen, sondern einfach etwas anders zu schaffen und einfach Möglichkeiten zu zeigen für die Jugendlichen und so. Jemand, der aus Teheran zu Fuß nach Wien gekommen ist, kann ich ihm nichts erzählen, ja. Das heißt, diese Person hat so viel erlebt und das kann kein einfacher Jugendlicher so machen, ja. Ich kann nur Wege zeigen und zu sagen, okay, diese Möglichkeit gibt oder diese Möglichkeit gibt es nicht oder so.
Sie hörten von Mobilität und Solidarität. Alternative Konzepte zu Integration und Demokratie in der Flüchtlingsarbeit. Moderation und Technik, Nikolaus Fennes. Zum Abschluss hören wir Abdel Rahman Mohammed aus Syrien, der durch Marwan Abados Projekt einen Anschluss als Musiker in Wien gefunden hat. Er spielt seine Komposition »Die Erinnerungen«. Die nächste Ausgabe von Eigenklang berichtet vom Symposium European Voices mit dem Schwerpunkt Tanzmusik, das vom 20. bis 22. März an der Musikuniversität Wien stattfindet. Alle Informationen dazu und zur Sendung Eigenklang finden Sie unter www.mdw.ac.at/ive. Das war's für heute. Nikolaus Fennes wünscht Ihnen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eigenklang. Die Sendung des Instituts für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie.